Haben wir erwähnt, dass Eto am GABA-A-Rezeptor wird? Verdammt, nein. Egal, es merkt niemand. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute am 8. Dezember 2020 zeichnen wir die nächste Folge auf. Wir, das sind der Clemens Grimm, der Dr. Ralf Sover aus München und ich, Ingmar Finkenzeller. Und das Thema heute soll Etomidate sein. Damit setzen wir unsere Reihe zu den Medikamenten, zu den Narkoseinduktionsmedikamenten fort, nachdem wir uns über Propofol unterhalten haben und in der letzten Folge über die Barbiturate, folgt heute Etomidate als die nächste Substanzklasse. Hausmitteilung, so wie immer, es gibt Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer nach dem Nennen der Schlüsselworte oder des Schlüsselwortes auf unserer Homepage www.ains.umg.eu/podcast findet man dort ein Formular. Dort kann man seine Fortbildungsnummer eintragen und man kriegt dann nach der Nennung der Schlüsselworte der Episode die entsprechenden Fortbildungspunkte gutgeschrieben.
Wir würden heute gerne beginnen, also im Prinzip mit der Geschichte der intravenösen Hypnotika. Und wir kommen dann im Verlauf, in hoffentlich recht kurzer Zeit, auch auf Eto zu sprechen. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Anästhesie, als das noch wirklich ein ganz junges Fachgebiet war, seine Narkoseinduktion eigentlich stets inhalativ durchgeführt hat. Meist mit Ether. Das hat wahrscheinlich keiner von uns mehr erleben können. Aber vielleicht ein paar Personen, die wir noch persönlich auch kennen. Und die Patienten haben dadurch also relativ schnell das Bewusstsein verloren, aber haben eben diese ganzen Narkosestadien, die wir auch eher aus den Büchern kennen, also nach Güdel durchlaufen und auch über eine gewisse Zeit durchlaufen. Und besonders problematisch ist dabei natürlich das Exzitationsstadium, also das Stadium 2 nach Güdel, was 1920 von ihm beschrieben wurde. Und Das konnte man eben durch diese Anwendung von ETA nicht verhindern, dass es auftritt. Und erst nach Entwicklung dieser IV-Hypnotika, wie wir sie eigentlich heutzutage kennen, hat man dann festgestellt, dass man dieses Exzitationsstadium auch durchaus eher schneller durchlaufen kann und dass man eben diese Nebenwirkungen, die im Rahmen dessen auftreten können, also myoklonusartige Bewegungen, Würgen, Husten, Erbrechen, aber auch Laryngospasmen zum Beispiel, also alles Dinge, die irgendwie gefährlich sind für den Patienten, dass man die also schneller durchlaufen kann. Die kann man nicht komplett verhindern, auch mit IV-Narkosemitteln nicht, aber es geht zumindest deutlich schneller. Und letzten Endes war das alles also ein Sicherheitsgewinn für die Patienten, also 1932 Hexobarbital entwickelt oder entdeckt worden ist, oder eingeführt worden ist in die klinische Praxis, dann 34 Thiopental. Also das sind ja auch Stoffe, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Und das wurde dann relativ schnell, also einfach Standardvorgehen, dass man eine IV-Narkose einleitet. Und man hatte damit aber dann andere Nachteile zu bewerkstelligen, also insbesondere auftretende Apnoen, die dann eben dazu geführt haben, dass man sich in der Atemwegssicherung beteiligen musste und aber auch kardiovaskuläre Nebenwirkungen. Wir wissen ja, Barbiturate oder auch jetzt inzwischen Propofol und so weiter kann teilweise wirklich ausgeprägte hämodynamische Veränderungen machen. Und naja, man hat sich dann überlegt, was könnte denn so ein ideales Induktionshypnotikum sein, beziehungsweise welche Eigenschaften sollte das haben? Also unterteilbar sind die Eigenschaften des idealen Induktionshypnotikums im Prinzip in physikalische und chemische Eigenschaften. Das sind solche Sachen wie hohe Wasserlöslichkeit, um es irgendwie in den Körper bringen zu können, dann hohe Stabilität der Substanz in dieser wässrigen Lösung. Es sollte idealerweise ohne Kühlungsnotwendigkeit lagerungsbeständig sein. Das soll ja auch bei anderen Substanzen wie Impfungen zum Beispiel interessant sein. Ansonsten muss es irgendwie kompatibel sein mit anderen Pharmaka. Es darf nicht ausfallen oder Flocken bilden oder ähnliches. Und es sollte idealerweise auch gegen mikrobiologische, also gegen Bakterien, Pilze und so weiter irgendwie resistent sein. Das heißt, sowas wie Propofol zum Beispiel, dass ich da an einer bestimmten Zeit dann auch Bakterien drin bilden können, das ist eigentlich nicht ganz erwünscht. Und dann kann man noch weiter sagen, okay, pharmakologische Eigenschaften. Ich glaube, da hat jeder von uns so sein eigenes Highlight und seine eigene Vorliebe. Also da sagt man immer solche Sachen wie zum Beispiel Schmerzfreiheit bei Injektionen. Da würden letzten Endes jedem von uns auch Mittel einfallen, bei denen das nicht der Fall ist. Dann sollte möglichst nichts passieren, wenn das Ganze mal extravasal oder auch in die Arterie gerät. Auch da Barbiturate zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo das nicht so gut funktioniert. Es sollte idealerweise kardio- und respiratorisch stabil sein. Das heißt, Aufrechterhaltung des Sympathikotonus sollte gegeben sein. Es sollte aber auch irgendwie antiemetisch wirken, idealerweise sogar analgetisch und auch krampflösend. Und organunabhängige Elimination ist noch wichtig. Dann natürlich solche Sachen wie kurze Wirkdauer, aber gleichzeitig auch schnelle Elimination. Die Patienten sollten sanft erwachen, also es sollte nicht zu einem Kater oder zu einem Hangover kommen. Und idealerweise sollte das Ganze auch nicht in die Muttermilch übergehen. Und es sollte natürlich auch keine teratogene oder embryotoxische Wirkung haben. Ansonsten ist natürlich noch schön, wenn so ein Stoff, also dieser ideale Wunschstoff, den wir einfach noch nicht haben, auch noch den zerebralen Stoffwechsel irgendwie beeinträchtigt, sondern senken kann, also positiv beeinträchtigt, entsprechend also zur Senkung von Hirndurchblutung, Hirndruck und so weiter beiträgt. Und auch wirtschaftlich sollte das Ganze natürlich sein, wenn das natürlich ein Stoff ist, der absurd teuer ist, dann hat das natürlich auch keine klinische Relevanz für uns. Und das ist ja jetzt auch ein großes Thema in der Anästhesiologie, es sollte auch nachhaltig sein. Also umweltschädigende Einflüsse sind auch auf keinen Fall gewünscht. Großes Problem, insbesondere bei den inhalativen Anästhetika. Jetzt ist es aber so, aktuell haben wir dieses ideale Induktionshypnotikum nicht, aber wir haben Stoffe, die zumindest relativ nah drankommen. Und warum wir jetzt sagen zumindest, da werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, aber Etomidat hat zumindest einige dieser Eigenschaften.
Genau. Etomidat, in Fachkreisen auch bekannt als R-Ethyl-3-1-Phenylethylimidazol-4-Carboxylat, ist so eine Substanz, die ist eben fast ideal von ihren Eigenschaften. Wenn wir über Eigenschaften
sprechen. Du hast noch vergessen zu sagen, das ist auch eins von mehreren Dutzend Arylalkylimidazol-5-Carboxylat-Ester-Verbindungen ist. Das dürfen wir nicht unterschlagen.
Das wird häufig gefragt.
Fragen Patienten sehr oft.
Genau. Ja, Entschuldigung.
Hätten Sie noch was von diesen leckeren Ethylverbindungen?
Wie alt ist denn Etomidat? Seit wann gibt es das denn schon?
Also das wurde 1965 erstmalig veröffentlicht und interessanterweise ursprünglich mal als Antimykotikum gedacht. Man hat im Tierversuch dann anscheinend gemerkt, okay, antimykotisch, hypnotisch. Vielleicht doch nicht so toll, aber hypnotisch ist es ziemlich gut. Und man hat dann Untersuchungen an Ratten durchgeführt, die dann auch noch gezeigt haben, dass es auch noch eine andere positive Eigenschaft hat zu denen, die wir jetzt oder die ich gerade genannt habe über das ideale Hypnotikum, und zwar einen sehr hohen therapeutischen Index. Also man konnte absurde Mengen von Etomidat geben, ohne ernsthaften Schaden, zumindest ja, also direkt ersichtlichen ernsthaften Schaden zu bewirken. Das ist ja bei anderen Hypnotika, wie zum Beispiel Propofol, nicht unbedingt gegeben. Wenn man das vierfach oder fünffach überdosiert, sind die Leute schon eher deutlich beeinträchtigt. Bei Eto ist das nicht der Fall. Ich glaube, ich würde einfach noch mal ganz kurz, wir haben jetzt diesen therapeutischen Index erwähnt, aber dass das 1965 also publik gemacht wurde, also beziehungsweise veröffentlicht wurde in einer Studie, dann an Tieren getestet wurde. Man hat festgestellt, hohe therapeutische Breite, irgendwie cool, macht aber antimykotisch nicht so viel. Und dann hat man es 1972 in die klinische Praxis eingeführt. Und zwar zunächst nur in Europa. Hat das dann 11 Jahre lang munter benutzt. Und zwar wirklich ubiquitär, wie man so schön sagt. Also quasi fast uneingeschränkt präklinisch und klinisch. Eben aufgrund von hervorragenden Eigenschaften, wie zum Beispiel kardiovaskulärer Stabilität und so weiter. Und hat es dann 1983 auch bei den Amerikanern zugelassen. Und hat dann relativ kurzfristig festgestellt, verdammt, irgendwie geht das mit einer ganz schön erhöhten Letalität bei Traumapatienten einher, die man auf Intensivstationen damit dauerhaft behandelt hat. Und dann wurden Studien gemacht und dann hat man gesehen, okay, man hat einfach festgestellt, dass diejenigen Patienten, egal wie schwer verletzt sie waren, wenn man die gematcht hat, quasi zwei Gruppen, die einen wurden behandelt mit Midazolam zur Sedierung, die anderen mit Etomidat. Man hat einfach gemerkt, okay, diejenigen, die Etomidat bekommen haben, als kontinuierliche, eben als Dauerinfusion, hatten ein viel schlechteres Outcome als diejenigen, die man mit Benzos behandelt hat. Und dann hat natürlich das Ganze doch einen faden Beigeschmack bekommen, nachdem man das ja schon 11 Jahre lang wirklich ausgeprägt verwendet hatte, in Europa eben. Und hat man doch deutlichen Abstand davon genommen, insbesondere das Medikament als Dauerinfusion zu verabreichen. Und was sich herausgestellt hat, und das ist ja letzten Endes auch das, was wir heutzutage wissen, ist, dass es eben Schlüsselenzyme in der Cortisol- und Aldosteronsynthese hemmen kann. Ja, genau. Das ist sicherlich was, worauf wir nachher nochmal im Detail zu sprechen kommen. Wie wird denn eigentlich Etomidat verabreicht?
Na, wir geben es im Sinne, weil wir es ja nur noch als Injektionsnarkotikum für eine Narkoseeinleitung benutzen, natürlich IV. Das wäre sozusagen auch unser erster Start für das allseits bekannte und beliebte Latmer-Schema aus der Pharmakokinetik, was sozusagen immer so einen kleinen pharmakologischen Steckbrief darstellt. Und da ist der erste Punkt eben die Liberation, das heißt die Gabe, wie kommt das Ganze in den Körper? Grundsätzlich ist es wohl auch beschrieben, dass man das oral geben kann und dass es über die orale Mucosa dann systemisch mehr zur Verfügung steht, als wenn man es zum Beispiel trinken würde oder in irgendeiner anderen Form oral aufnimmt, was uns dann auch gleich zu dem zweiten Punkt bringt, nämlich das A, die Absorption, wo zwei große Mechanismen eine Rolle spielen, also die Bioverfügbarkeit und die Bioäquivalenz. Die Bioverfügbarkeit ist von zwei Mechanismen abhängig, nämlich dem First-Pass-Effekt, der zu existieren scheint, oder der definitiv zu existiert, weil ja ansonsten könnte es nicht in höheren Mengen systemisch zur Verfügung stehen nach Aufnahme über die orale Mucosa im Vergleich zur oralen Gabe. Aber da wir ja hier von einer IV-Gabe reden, haben wir natürlich keinen First-Pass-Effekt durch die Leber, weil das natürlich sofort zu 100% im Kreislauf zur Verfügung steht.
Was ich noch betonen möchte oder nochmal dran erinnern möchte, ist, dass die Lipophilie das ist, was wir auch brauchen, um die hypnotische Wirkung zu entfalten. Diese Passagefähigkeit von den Membranen ist das, was am Ende die Wirksamkeit im ZNS in unseren Neuronen ermöglicht, und deswegen sind wir da total drauf angewiesen. Mit dem dritten Begriff des Latmes-Schemas, der Distribution, kommen Ralfs Lieblingsbegriffe Verteilungskoeffizient und Verteilungsvolumen. Das hat er tätowiert, habe ich gehört.
Das liegt daran, dass er der das versteht.
Der Einzige. Deswegen sagt Ralf uns noch was zu diesen beiden Begriffen.
Genau. Der als dritter Buchstabe des Latmes-Schemas sind es natürlich nicht nur die beiden Begriffe, sondern es gibt auch noch die Plasmaproteinbindung, die natürlich auch extrem wichtig ist. All unsere Pharmaka,
ja, bei Eto ist das wirklich wichtig.
Viele Pharmaka binden an die Plasmaproteine, unter anderem auch Albumin. Und bei Propofol hatten wir es schon besprochen, bei Thiopental oder den Barbituraten haben wir es besprochen. Auch Etomidat bindet im Plasma an das Eiweiß und ist zu über 70% an das Eiweiß gebunden. Also deutlich niedriger als die Angaben, die wir für Propofol und Propofol und die Barbiturate gefunden haben. Und man muss sich nochmal erinnern, nur der freie Anteil ist wirksam. Also der nicht gebundene Anteil mit der Schleife wieder. Patienten, die eine Hypoproteinämie haben, haben möglicherweise eine verstärkte Wirkung von Etomidat, Propofol, Tiopental oder generell Pharmaka. Und jetzt natürlich zu den beiden ganz wichtigen, ja?
Entschuldigung, das heißt, klinisch sozusagen würdest du zum Beispiel sagen, bei älteren Patienten brauchst du einfach weniger von diesen Stoffen, um die gleiche Wirkung zu erreichen, oder?
Ja, das ist ja auch das, was wir erleben, wobei das sicherlich nicht der einzige Faktor ist, warum ältere Patienten unter Umständen deutlich weniger Wirkstoff brauchen, um eine adäquate Narkosetiefe zu erreichen. Aber einfach.
Aber zumindest einen
ja.
Teil. Okay.
Genau. Dann die beiden Lieblingsworte Verteilungskoeffizient und Verteilungsvolumen. Der Verteilungskoeffizient beschreibt die Polarität oder Hydrophilie eines Stoffes und ist letztendlich der Quotient aus dem Pharmakon im organischen Lösungsmittel, also Alkohol oder Aceton, durch die Konzentration des Pharmakons im Wasser. Und da unser Etomidat in dem Fall in seiner reinen Form erstmal sehr lipophil ist und klinisch, damit wir es nutzen können, überhaupt erstmal ein bisschen hydrophil gemacht werden kann, damit es sich im Blut lösen kann, hat es einen hohen Verteilungskoeffizienten, weil die Zahl oben, also die Konzentration des im organischen Lösungsmittel entsprechend hoch ist. Und im Prinzip ist es ähnlich mit dem Verteilungsvolumen, was den Quotient aus Menge des Pharmakons durch Plasmakonzentration des Pharmakons beschreibt. Je lipophiler also ein Pharmakon ist, desto höher ist das Verteilungsvolumen. Und so ist es auch bei Etomidat. Das Verteilungsvolumen im Steady State beträgt 4,5 Liter pro Kilogramm Körpergewicht plus minus 2,2 Liter. Aber auf jeden Fall auch deutlich mehr, als wir sozusagen Liter oder Volumen, Körpervolumen pro Kilogramm Körpergewicht überhaupt haben. Das Verteilungsvolumen ist ein Volumen, was nicht eine konstante Größe ist, sondern es gibt auch ein initiales und ein Steady-State-Verteilungsvolumen, weil sich natürlich in dem Moment, wo ich das Pharmakon injiziere in den Kreislauf, da natürlich das Volumen, in dem es sich befindet, extrem klein ist. Aber das nur am Rande erwähnt, das ist also erstens keine reale Größe und zweitens keine feste Größe. Das initiale Verteilungsvolumen von Etomidat ist 0,31 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist aber eine Größe, die sich durch Extrapolation aus Plasmawerten nach einer gewissen Verteilung zurückrechnen lässt nur. Na, und damit wären wir mit der Distribution am Ende. Clemens, du hattest dir damals so wunderschön den Metabolismus aufgeschrieben. Das würde ich gern wieder zu dir schieben.
Also Etomidat wird letzten Endes zu einem wasserlöslichen, pharmakologisch inaktiven Stoff umgebaut, insbesondere in der Leber. Verantwortlich sind dafür kleine hepatische mikrosomale Enzyme, aber auch Plasmaesterasen, die also eben nicht in der Leber vorkommen. Und es wird hydrolysiert, beziehungsweise die Ethylester-Seitenkette wird hydrolysiert und dadurch ist es dann wasserlöslich und kann inaktiverweise ausgeschieden werden. Diese Hydrolyse ist fast vollständig, also es bleibt extrem wenig von der Ausgangssubstanz tatsächlich wieder und nur 3% ungefähr der Initialgabe des Etomidats, was man also dem Patienten verabreicht, findet sich unverändert im Urin wieder. Und man sagt so 85% dieses Stoffes, der dann da entsteht, wird über den Urin ausgeschieden und irgendwas zwischen 10% und 13% über die Gallensäure. Ja, die Clearance von Etomidat ist ungefähr 5-mal höher im Vergleich zu Tiopental, aber dafür ist die Eliminationshalbwertszeit ein bisschen niedriger. Das heißt dafür, also sie ist einfach niedriger als bei Tiopental. von ungefähr bei 2 bis 5 Stunden.
Das ist ja gut.
Und das war früher, das ist eine gute Sache. Das war früher auch eine gute Sache, als man Etomidat noch als kontinuierliche Dauerinfusion gegeben hat, weil es eben eine extrem niedrige kontextsensitive Halbwertszeit bedingt. Die ist halt auch niedriger als die von Tiofental. Das ist ja eine der, sagen wir mal, nicht so guten Eigenschaften vom Tiofental, dass es deutlich länger noch nachwirken kann. Und ja, natürlich führt diese kontinuierliche Infusion, die ja heutzutage ohnehin nicht mehr empfohlen ist, auch im Verlauf dazu, dass die Wirkdauer verlängert ist, weil es ja eben ein Stoff ist, der eine kontextsensitive Halbwertszeit hat. Zum Beispiel im Vergleich zu Remifentanyl, was ja fast kein oder eigentlich keiner hat. Aber wie gesagt, es wird sowieso nicht mehr empfohlen, heutzutage das zu machen, aufgrund der Nebennierenrinden-Suppression, die man damit auslöst. Kleiner Spoiler. Grundsätzlich haben wir jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie das Ganze, welche Formulierung sozusagen von den Herstellern angeboten wird. Wir hatten ursprünglich, als es auf den Markt kam, gab es, also grundsätzlich überhaupt, man verabreicht nur das R-Enantiomer. Das ist auch anders als bei anderen Stoffen. Das R-Enantiomer hat ungefähr eine 25-fach höhere hypnotische Wirkung als das linksdrehende und ja, letztendlich wird es hauptsächlich eben als R-Enantiomer angeboten und ist gelöst in einem 35-prozentigen Propylenglykol. Das ist das, was wir kennen als Hypnomidate, also diese durchsichtige Flüssigkeit. Das Problem dabei ist, dass dieses Propylenglykol venenreizend ist, starken Injektionsschmerz machen kann, sogar Thrombophlebitiden sind da irgendwie beschrieben worden. Und das ist natürlich was auch wieder nicht auf unserer Liste des idealen Induktionshypnotikums auftaucht, wenn es dem Patienten extrem wehtut, wenn man das spritzt. Und man hat dann Etomidat Lipuro eingeführt. Das ist diese milchige Substanz, die im Prinzip aussieht wie Propofol. Und das liegt daran, dass es halt auch gelöst ist in Sojabohnenöl, mittelkettigen Triglyceriden. Und diese beiden Präparationen, also sowohl Hypnomidate als auch Lipuro, sind letzten Endes 0,2%ige Lösung. Also das bedeutet 0,2%, also 2 Milligramm pro Milliliter. Und normalerweise sind es 10 Milliliter in einer Ampulle, also 20 Milligramm. Genau. War das ungefähr das zum Metabolismus und zur, wie das Zeug aussieht? Passt das? Ja, ne?
Ich würde sagen, ja, fand ich schon. Kurze Zusammenfassung an der Stelle. Was ist an Etomidat nah dran am idealen Hypnotikum?
Schneller Wirkungseintritt.
Inzwischen mit Lipuro halt auch. Achso,
tschüss. Sag ich.
Ich sehe nur nicht, wenn du redest, deswegen habe ich einfach angefangen. Nach der Impfung müssen wir uns alle auch mal wieder in die Augen schauen.
Wir werden uns umarmen, um sozusagen das irgendein Plakat zu zitieren, das ich gesehen habe.
Nackt umarmen und anspucken.
Da gab es einen geilen XKCD-Comic dazu, wo es genau darum ging. Der sagt auch, I miss going scuba diving without having to wear a mask. And I miss grilling at the library, indoor fireworks. I miss when tennis players didn't have to have that safety net between them.
Da habe ich auch irgendwas Lustiges
neulich gesehen. Zeit Online ist doch auch dieses Känguru, dieser Känguru-Comic jetzt von Mark-Uwe Kling. Und dann geht es irgendwie darum, wie scheiße es doch sein muss, Bill Gates zu sein. Irgendwie, du hast irgendwie Windows Vista verbrochen, aber dafür hasst dich keiner, sondern die Leute hassen dich dafür, dass du irgendwie Polio ausrotten willst.
Ja.
Oder Covid. Sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema. Also im Prinzip hat Eto extrem viele dieser Eigenschaften.
Ja. Wir sind halt noch nicht auf seine positivste Eigenschaft eingegangen. Deswegen,
was ist denn
also der Grund, auf weswegen es ja sozusagen so
eigentlich
beliebt war. Und das, was
Entschuldigung, wir sind eigentlich noch gar nicht darauf eingegangen, was überhaupt macht. Sollen wir das erst
machen? Ja, das wollte ich gerade.
Ach so, sorry.
Das wollte ich ja schon
also,
mal vorhin
versuchen. Überhaupt hypnotisch oder so.
Ja gut, dass es hypnotisch ist, davon gehen wir erstmal aus. Also ich wollte jetzt in Ingmars Zusammenfassung darauf kommen, dass es sich, es ist ein Hypnotikum, es ist mehr oder minder kostengünstig, auf jeden Fall nicht extrem teuer, es hat eine schnelle Anschlagszeit, es hat eine gute Narkosetiefe, Aber das, was es ja überhaupt so besonders gemacht hat, ist ja sein extrem niedriges kardiovaskuläres Nebenwirkungsprofil. Und das ist ja auch das, was ohne das, was du vorhin von den Mäusen erzählt hast, gelesen zu haben, meine Behauptung ist, dass da die therapeutische Breite deswegen so hoch war, weil sagen wir, alle anderen Injektions- und Narkotika, die wir so kennen, sind ja dadurch limitiert in ihrer therapeutischen Breite, dass sie irgendwann zu einer Asystolie führen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und
früher oder später.
Ja, ja, früher
später. Dann würde ich sagen, das machen alle Medikamente, wenn du genug nimmst.
Na, aber sagen wir, früherer.
Noch früherer.
Früherer als die anderen. Und das ist ja auch das, weswegen man es heute noch am ehesten mal benutzen möchte oder wo man die Indikation sieht für einen Patienten, der eine besonders instabile Hämodynamik hat.
Also was ich jetzt nämlich gelesen habe, war, dass Etomidat Alpha-2-Rezeptoren ja letzten Endes... Wie bitte? Achso.
Ich glaube das nicht.
Also deswegen soll es so kardiovaskulär stabil sein, weil es irgendwas mit Alpha-2-Rezeptoren macht.
Weißt du noch, wo du es gelesen haben könntest?
Ja, in diesem Artikel. Ja, zur hämodynamischen Stabilität trägt der Umstand bei, dass Etomidat Alpha-2-Adrenerge-Rezeptoren aktiviert. Die Alpha-2-Aktivierung scheint allerdings keinen Einfluss auf die hypnotische Wirkung zu haben.
Okay.
Zitat Ende.
Ja, gut, was Neues gelernt.
Das wird behauptet hier, ne? Also das ist irgendwie diese Übersichtsarbeit, keine Ahnung. Grundsätzlich haben wir die Hauptwirkung des Etomidats beschrieben. Letztendlich wirkt es hypnotisch, es wirkt nicht analgetisch, so wie andere Einleitungshypnotika auch nicht, Propofol zum Beispiel. Und abhängig eben vom Herzzeitvolumen des Patienten kann man sagen, dass die IV-Gabe der üblichen Einleitungsdosierung, also 0,2 Milligramm bis zum Beispiel 0,4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, dazu führt, dass der Patient innerhalb von einer Minute das Bewusstsein verliert. Diese Wirkung hält normalerweise nach einmaliger Applikation für 5 bis 10 Minuten an. Und letzten Endes kann man in der Literatur dann auch nachlesen, sobald der Plasmaspiegel unter 250 Nanogramm pro Milliliter fällt, führt das also dazu, dass der Patient wieder erwacht. Und relevant dafür, wann er wieder wach wird und wann wieder richtig ansprechbar ist, ist natürlich auch, inwiefern der oder die Patientin dann eben prämediziert worden ist. Also gab es Benzodiazepine, ist eine Einleitung zum Beispiel mit Opiat durchgeführt worden, wurde nochmal nachinjiziert, solche Sachen. Also im Prinzip nichts, was ungewöhnlich wäre, jetzt auch im Rahmen von anderen Hypnotika. Und diese typische Induktionsdosis, und das ist ja auch das, was weswegen das Etomidat ja gerne genutzt worden ist oder auch teilweise immer noch genutzt wird, ist eben diese ausgeprägte myokardial, also beziehungsweise kardiovaskuläre Stabilität. Ja, also es erhält im Prinzip den sympathomimetischen Tonus. Das scheint es zumindest gibt es da Literaturstellen dazu, zu machen über eine Aktivierung von Alpha-2-Rezeptoren. Die scheinen aber irgendwie nichts damit zu tun zu haben, dass das Ganze hypnotisch wirkt, sondern und hauptsächlich eben diese kardiovaskuläre Stabilität zu bedingen. Und das führt eben dazu, dass die Hämodynamik im Prinzip nur marginal beeinträchtigt wird. Das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen bei zum Beispiel hypovolemen Patienten, oder Patienten, die anderweitig in irgendeiner Form schockig sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, Etomidat ist ziemlich stabil. Wenn man jetzt den Patienten intubieren möchte, also irgendwie Atemwegssicherung machen möchte während einer Etomidat-Narkose, also Einleitung, dann muss man aber überlegen, dass eben aufgrund dieser fehlenden Sympathikus-Blockade teilweise dann doch deutliche Reaktionen auf so einen Intubationsstimulus auftreten kann. Also zum Beispiel Laryngospasmus oder ähnliches, Bronchospasmus. Und das sollte man also bei einer Einleitung, so wie wir das ja auch natürlich standardmäßig machen, mit einem Opiat komediziert werden, wenn man es sagen möchte. Ansonsten besteht insgesamt viel weniger Risiko dafür, dass eine Apnoe auftritt. Also zum Beispiel im Vergleich mit Barbituraten, Tiopental, Propofol, die führen ja in ausreichender Dosierung auch dazu, dass der Patient durchaus eine gewisse Zeit auch mal die Luft anhält. Das ist bei Eto anscheinend nicht ausgeprägt und hat dazu geführt oder kann dazu oder führt dazu, dass es zum Beispiel bei Kurznarkosen zum Beispiel im Rahmen von einer Kardioversion genutzt werden kann. Und grundsätzlich kann man sagen, dass allergische Reaktionen eher selten auftreten. Histaminausschüttung ist auch nicht beschrieben oder kaum beschrieben.
Also ich wollte jetzt eben gerade reingrätschen nochmal, weil mir eingefallen ist, dass ich das beim letzten Mal schon gemacht habe mit, naja gut, okay, was interessiert uns denn, dass es wenig Apnoe macht, aber im Prinzip hast du die Frage schon selbst beantwortet, dass eine Kardioversion zum Beispiel sinnig ist. Oder da, wo es uns überhaupt nur interessieren könnte, weil ich meine, also eine Magenspiegelung mit Eto würde ich jetzt nicht machen. Also mal davon ab, dass man es eh nicht machen kann, weil wir keine Gastroenterologen sind. Aber da lohnt es sich ja nicht und da fallen mir gar nicht mehr so viele Sachen ein, wo jetzt irgendjemand so dringend stabil sein muss. Aber so eine, sag mal, hemodynamisch relevantes Vorhofflimmern bei einem herzkranken Patient, den man bitte auch noch atmen lassen möchte, finde ich, ist eigentlich eine gute Vorstellung, wo man so einen Schuss Eto gebrauchen könnte. Wenn man sagt, das mit den Schmerzen ist mir egal. Oder das mit der fehlenden energetischen Wirkung.
Ja, danke Clemens. Wir können vielleicht... danke für nichts.
Danke, Clemens.
Vielleicht kann man da noch ein paar Sachen ergänzen. Diese Alpha-Wirkung erklärt neben der Stabilisierung der Hämodynamik oder der weniger stark ausgeprägten Einflüsse auf die Hämodynamik noch so ein paar andere Wirkungen. Etomidat zählt zu den potenten Vasokonstriktoren im ZNS. Also da das im Hinterkopf behalten. Diese zerebrale Vasokonstriktion könnte man sich zunutze machen, um zum Beispiel Hirndruck zu senken. Das hat man früher gemacht, eben aus genau diesem Grund, langfristige oder lang andauernde, kontinuierliche Gaben von Etomidat bei Patienten mit Hirndrucksymptomatik. Hat man dann aber aus Gründen verlassen, die wir gleich besprechen werden.
Finde ich, wenn man eine Einleitung mit Etomidat macht, könnte man, und das habe ich auch selber schon gesehen, gibt es manchmal Bewegungen, die am ehesten Myoklonie entspricht, die man auch als Krampf missinterpretieren kann. Und es gibt Lehrbücher, die beschreiben, dass es Krämpfe auslösen kann bei langsamer Injektion. Gleichzeitig ist es auch zur Durchbrechung eines Status Epilepticus geeignet. Es ist also letztendlich ein bisschen sich widersprechend. Es scheint die Amplituden von SEPs, also somatisch evozierten Potenzialen, zu erhöhen, was dann das Monitoring erleichtern könnte. Wobei ich noch nie gesehen habe, dass es dazu aktiv benutzt werden würde, aber das ist jetzt nur mein Erfahrungsschatz. Und es wird in der Epilepsie-Chirurgie möglicherweise benutzt, um Areale leichter zu identifizieren.
Fassen nochmal die kardiovaskulären Nebenwirkungen zusammen. Die klassischen Dosen oder in den klassischen Dosierungen 0,2 bis 0,4 Milligramm pro Kilogramm hat Eto praktisch kaum Einflüsse auf die Hämodynamik. Nur eine geringe Änderung der Herzfrequenzen, geringe Änderung des Schlagvolumens. Nur in, ich nenne es mal absurd hohen Dosierungen, kommt es zu stärkeren Beeinträchtigungen. Aber das ist wie bei allen anderen Medikamenten dann auch, wenn man es völlig übertreibt. Dann hat man es eben völlig übertrieben. Das ist diese geringe kardiovaskuläre oder hämodynamische Beeinträchtigung ist das Hauptverkaufsargument von dem Etomidat. Dafür benutzen wir es, dafür ist es beliebt. Genau deswegen wenden wir es an bei Patienten, bei denen uns das eben wichtig ist. Auf der respiratorischen Seite macht es auch weniger Atemdepressionen als die Barbiturate. Aber auch hier gilt wieder, bei zu schneller Applikation macht auch Etomidat eine Apnoe. Mit der kurzen Halbwertszeit sind die Effekte, die Nebenwirkungen dann eben auch entsprechend kurz. Also nach 3 bis 5 Minuten sind da, nimmt das, geht das alles auch wieder auf den Ausgangszustand zurück. Etomidat, so ähnlich wie beim Ketamin, wird nachgesagt, den Atemantrieb selber bei einer Mononarkose sogar etwas zu stimulieren. Wie das genau funktioniert, ist, glaube ich, noch nicht ganz begriffen, habe ich zumindest auf die Stelle nichts gefunden. Häufig, weil eben die schmerzstillende Wirkung des Etomidats fehlt, wird es ja mit Opiaten kombiniert und in der Kombi, und das ist im Gegensatz zum Ketamin, verstärkt es dann die Atemdepression. Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs. Ketamin reduziert die Atemdepression in Kombination mit anderen Medikamenten, wie zum Beispiel Opiaten. Ein Injektionsschmerz gibt es praktisch nicht. Seit es diese fettlösliche Substanz des Etomidat Lipuro gibt, aber das hatten wir vorhin auch schon erwähnt. Aber Redundanz hilft ja bekanntlich. Jetzt bleibt, glaube ich, noch ein großes Thema. Hier in unseren Notizen steht The Elephant in the Room als Überschrift. Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, den Zusammenhang zwischen oder was mit den Patienten war, die mit einem Polytrauma und einer Eto-Dauernarkose behandelt wurden. Was passiert denn da? Warum ist das ein Problem? Oder gibt es eine Erklärung, wie diese erhöhte Mortalität, Letalität zustande kommt?
Clemens hat ja schon am Anfang erwähnt, dass man 1983 festgestellt hat, dass die Letalität von Intensivpatienten, die mit Etomidat sediert worden sind, verdoppelt war. Also doppelt so hohe Letalität. Und dann hat man sich das irgendwie nochmal angeschaut und gesehen, oh, Etomidat ist auch ein hochpotenter, reversibler Inhibitor der adrenalen 11-Beta-Hydroxylase und auch 17-Alpha-Hydroxylase. Das sind beides Schlüsselenzyme in der Cortisol- und Aldosteronsynthese. Das Enzym ist sozusagen in mehreren Schritten darin involviert, die Zwischenschritte zu produzieren vom Cholesterin zum Cortisol oder Aldosteron. Das ist dann somit wie eine chemische Adrenalektomie. Kann man das sagen?
Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber ich glaube, man versteht, was du sagen möchtest. Also, es kann zu einer irreversiblen Schädigung der Nebennierenrinde kommen. Und das schon bei einer einmaligen Gabe. Das ist ein bisschen gruselig, finde ich.
Jetzt hatte man ja festgestellt, 1983, oh, dauerhafte Sedierung ist nicht gut. Jetzt wollte man sich nochmal anschauen, wie ist es denn, wenn wir es nur einmal geben? Ingmar hat schon gesagt, oder auch schon im Prinzip die Lösung verraten, auch eine einmalige Gabe führt zu einem messbaren Unterschied. Und das hat man auch gemessen. Da hat man zwei Gruppen gebildet von Patienten. Die einen haben eine Allgemeinanästhesie mit Etomidat bekommen, 0,35 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die andere Gruppe hat eine Thiopental-Narkose mit 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bekommen. Bei beiden Gruppen hat man den Cortisolspiegel gemessen über 24 Stunden und hat auch den ACTH-Spiegel gemessen, also das adrenokortitrope Hormon, was praktisch die Cortisolproduktion stimuliert. In der Gruppe, die das Thiopental bekommen hat, ist der Cortisolspiegel ungefähr 30 Minuten nach Narkoseeinleitung gestiegen und ist dann wieder nach 24 Stunden schon wieder unter Ausgangsniveau gewesen. Und man sieht, wenn man sich den Cortisolspiegel der Gruppe anschaut, die eine Etomidat-Narkose bekommen hat, dass der deutlich geringer ist. Und letztendlich aber nach 24 Stunden und auch schon nach 8 Stunden eigentlich wieder auf seinem Initialwert ist. Woran liegt es? Und die Antwort findet man unter anderem, wenn man sich den ACTH-Spiegel anschaut. Denn während der ACTH-Spiegel der Thiopental-Gruppe gleich bleibt oder sich nur minimal erhöht, steigt der ACTH-Spiegel in der Etomidat-Gruppe deutlich an, was sozusagen Kompensationsmechanismus darstellt, der dazu führt, dass wieder das Cortisol, was am Anfang sozusagen durch diese Side-Chain-Cleavage-Enzyme, die blockiert werden durch das Etomidat, dem Ganzen entgegenwirkt, sozusagen. Das wieder kompensiert, sodass man aus der Studie rausschließen könnte, naja, eine Einmalgabe, ja, sinkt für 8 Stunden der Cortisolspiegel, aber danach ist eigentlich alles wieder gut. Es gibt noch eine weitere Gruppe oder eine weitere Studie von 2019, die die deutschen Hubschrauberrettungsdaten, also die HEMS-Daten, ausgewertet hat. Und da sind insgesamt 1697 Patienten eingeschlossen worden. 762 davon haben sozusagen Etomidat gekriegt, der Rest hat andere Einleitungshypnotika gekriegt und die haben sich die als primären Endpunkt die Krankenhausmortalität angeschaut und haben festgestellt, Etomidat hat die Mortalität nicht beeinflusst. Ob andere weitere Schlüsse konnte man aus den Daten laut den Autoren nicht ziehen und es bleibt unklar, inwiefern Etomidat doch irgendein Problem darstellt. Aber gefunden haben sie da schon mal keins. Also beides im Prinzip jetzt zwei Studien, die sagen, für eine Narkoseeinleitung vermutlich unproblematisch. Obwohl die Traumaleitlinie eigentlich sagt, beim Trauma nicht damit einleiten, lieber was anderes nehmen.
Ich finde, da spürt man ganz gut diese Kontroverse, die um dieses Medikament entbrannt ist. Das erlebt man ja in der Medizin oder in der Anästhesie alle paar Jahre mal, dass dogmatische Erkenntnisse nach einer Weile relativiert werden. Beispiel ist vielleicht auch hier die Anwendung von Kolloiden, die jetzt nach diesen HES-Skandalen vor einigen Jahren in manchen Kliniken komplett verschwunden sind und jetzt manchmal oder in manchen Standorten eine gewisse Renaissance erfahren. Ich glaube, so ist es mit dem Etomidate auch. Das ist aus gutem Grund erstmal in den Hintergrund getreten, weil man sich große Sorgen gemacht hat eben über diese Nebennierenrindeninsuffizienz, die ja irreversibel sein kann, was ja völlig dramatisch ist und was auch schon bei einer einmaligen Gabe auftreten kann, was auch dramatisch ist. Aber jetzt mit größeren Studien und noch mehr Wissen muss man das ein kleines bisschen wahrscheinlich relativieren. So dass das letzte Wort in meinen Augen und in meiner Praxis da einfach noch nicht gesprochen ist. Und ich mir nicht sicher bin, wie sicher die Anwendung von Etomidate für meine Patienten und Patientinnen ist. Wie geht ihr damit um? Benutzt ihr Etomidate in eurer alltäglichen Praxis?
Würde mich auch interessieren von den Leuten, die jetzt nicht wir sind. Also falls sich irgendjemand dazu melden will oder eine starke Meinung oder einen hohen Erfahrungsschatz hat, würde mich das auch interessieren. In Göttingen würde ich sagen, haben wir das großzügiger zur Narkoseeinleitung bei Patienten benutzt, die hochkardial vorerkrankt waren. Gleichzeitig, und ich glaube, das hat jetzt nicht zwingend was mit den Kontraindikationen dazu zu tun, haben wir unsere Herzpatienten in der Regel extrem sofentalastig oder opiatlastig eingeleitet. In München habe ich es selber noch gar nicht erlebt oder gesehen.
In meinem alten Arbeitgeber haben wir es auch eigentlich überhaupt nicht benutzt. Ich erinnere mich da nicht dran.
Grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass man das eigentlich, wir sind jetzt auf der Intensivstation aktuell tätig. Bei kritisch Kranken, bei Patienten, wo man sagen muss, die haben ein hohes Risiko dafür, irgendeine Infektion auch zu erleiden in der nächsten Zeit, ist es ja im Prinzip komplett raus. Also da will man das ja eigentlich auf keinen Fall anwenden. Und in anderen Bereichen, in denen ich jetzt zum Beispiel noch nicht war, also sowas wie zum Beispiel interventionelle Herzklappeneingriffe, wo man ja auch durchaus mit sehr kranken Patienten zu tun hat. Also man denkt da jetzt vor allem an die TAVI-Patienten. Also wenn man an diese Patienten denkt, da kann man das sicherlich diskutieren, ob man das bei denen vielleicht einsetzt, weil da könnte man ja jetzt postulieren, okay, der Patient kriegt zwar jetzt eine neue Herzklappe, aber unterm Strich ist ein deutlich erhöhtes Risiko, zu einem kritisch kranken, auch septischen Patienten sich zu entwickeln in der nächsten Zeit, ist ja nicht unbedingt gegeben. Und vielleicht profitieren die ja dann doch davon, dass es im kardiovaskuläre Stabilität verspricht. Aber klar, letzten Endes muss man das sehr kritisch sehen, glaube ich. Ansonsten im OP habe ich es teilweise mal benutzt, aber eher also ganz am Anfang mehr oder weniger auf Anraten derjenigen Person, die da eben Aufsicht geführt hat. Also so richtig selber dafür entschieden habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so ganz.
Man hat ja auch eine Menge Alternativen und ich glaube, das macht den Einsatz von dem Etomidat ja so selten. Obwohl es, wie wir am Anfang ja gesagt haben, auch von der Liste der idealen Narkosemedikamente eine Menge richtig macht. Aber es ist eben dieser eine Faktor, nämlich diese Insuffizienz oder diese Gefahr der Nebenniereninsuffizienz, die Beliebtheit dieses Medikaments dermaßen zerstört, dass die Anwendung im Alltag eine Rarität geworden ist und einer individuellen Einzelfallentscheidung, zumindest hier bei uns im Laden, unterliegt. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung oder eine ganz spannende Überlegung, dass man ein fast perfektes Medikament hat, was einen Makel hat, aber der Makel ist so groß und so umfassend, ja, dass man es am Ende dann trotzdem nicht nutzt oder so wenig nutzt.
Aber Hoffnung macht ja zum Beispiel auch, dass beim Etomidat eben dadurch, dass es all diese wirklich schönen Eigenschaften hat, auch ein bisschen was an Forschung läuft, was jetzt, sagen wir mal, Derivate des Etomidats angeht. Also andere Stoffe, die hoffentlich in der Zukunft zeigen können, dass die eben diese Nebennierenrindeninsuffizienz nicht auslösen oder nur deutlich weniger. Da gibt es so ein paar Stoffe, die ich jetzt hier gefunden habe, die da irgendwie im Fokus stehen. Also Methoxycarbonyl-Etomidat scheint da ein Stoff zu sein. Dann Carboetomidat. Ich habe da jetzt keine Ahnung davon, wie weit das wirklich fortgeschritten ist, aber das stimmt ja zumindest vorsichtig hoffnungsvoll, dass man da gewisse Weiterentwicklung erfahren kann vielleicht in der näheren Zukunft oder wer weiß in welcher Zukunft, aber man scheint da ja auf einem guten Weg zu sein, in Anführungszeichen, vielleicht doch noch irgendwann das noch idealere Narkosemittel zu finden. Wer weiß, vielleicht noch in unserer Laufbahn.
Bevor uns die Sendung eskaliert, hören wir lieber auf. Bei der Aufzeichnung hatten wir wieder jede Menge Spaß. Wir müssen 2/3 der Sendung wieder rausschneiden, weil die Witze zu flach oder die Fachlichkeit zu daneben war. Ich hoffe, das, was übrig bleibt, erfreut die Gemüter der Hörerinnenschaft. Die nächste Folge müssen wir jetzt mal wirklich abseits der Medikamente machen. Ich habe da gerade keine Lust mehr drauf.
Das
Latme-Schema. Die nächste Folge ist doch über GABA-A-Rezeptoren.
Das ist ein Inception-Moment. Ich weise nochmal auf unseren Twitter-Kanal hin, @ins_umg. Der war in letzter Zeit ein bisschen still. Ich hatte einfach keine Neuigkeiten zu verbreiten. In der Zwischenzeit sind die Vorträge aus dem Now-to-Go-Format Foam-Hacks, Now-to-Go meets Foam, auf der Seite der Pin-Up-Docs gesammelt, veröffentlicht. Das ist ein Spaß, da sich durchzugucken. Unsere Homepage, wiederhole ich am Ende immer nochmal, ist www.ains.umg.eu/podcast. Da sind die Formulare für das CME-Codewort. Haben wir eigentlich ein Codewort gesagt? Haben wir es gemacht? Haben wir immer noch nicht.
Nee. Sollen wir einfach 2 Codewörter noch sagen?
Genau. Und das Codewort ist in dieser Sendung natürlich Nebennierenrindeninsuffizienz. Was sollte es anders sein?
GABA A vielleicht.
GABA A wäre das zweite Codewort. Das machen wir diesmal einfach anders. Es gibt 2 Codeworte ganz am Ende. Nebennierenrindeninsuffizienz und GABA A.
Wer es bis hierhin geschafft hat, der darf auch die Punkte haben.
Der kann die Punkte einstreichen.
Der kann die Punkte einstreichen.
Der Trick ist übrigens, dass man mit Kapitelmarken man direkt zu den Codeworten springen kann. Das geht natürlich nur, wenn man einen Podcast-Player benutzt, der Kapitelmarken unterstützt. Das ist eine Schwäche von allen, die bei Spotify hören.
Es war wieder schön. Ich hoffe und so.
Ja.
Was? Bis zum nächsten Mal.
Macht euch mal keine Sorgen. Wenn ich mit euch rede, ist die Schere im Kopf immer an.